Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und hereinspaziert zu einer ganz besonderen Folge von Ofenkäse Crimes.
Hallo.
Ich habe hier Raffi neben mir, aber am Computer gegenüber von uns sind noch zwei sehr, sehr nette junge Damen, könnte man so sagen, die wir heute eingeladen haben und die vielleicht auch viele von euch kennen. Und die dürfen sich jetzt mal vorstellen und erzählen, wer sie sind und was sie hier heute machen. Kommt raus, ihr Süßen.
Hallo. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass du sagst, dass viele von euren Hörern uns vielleicht kennen, so als wären wir voll Fame oder so. Ja, wer sind wir? Ich bin Jess.
Ich bin Bren.
Und zusammen sind wir Grabesstille. Wir sind ein Podcast für True Crime, allgemeinen fiktiven Horror, allem, was irgendwie ein bisschen gruselig ist. Das kann man bei uns nicht so ganz einordnen.
Ja, wir machen irgendwie ein bisschen von allem.
Das finde ich ganz cool bei euch, dass ihr ja nicht nur Standard True Crime, also was heißt Standard True Crime macht, sondern auch diese ganzen Creepypasta-Geschichten. Und ich muss sagen, mittlerweile höre ich die mir noch fast lieber an als die True Crime-Geschichten. Das ist was Neues. Aber nur bei euch tatsächlich.
Wir fühlen uns halb
True Crime-Sachen sind auch super,
für die
aber
Hälfte
ich
der
liebe
Folgen.
Es, eure.
Oh, dankeschön. Glaub es oder glaub es nicht, die Creepy-Folgen machen wir mittlerweile auch fast lieber als die Crime-Folgen, aber nur fast.
Aber nur fast. Also es macht halt sehr, sehr viel mehr Spaß.
Weil man die wahrscheinlich aber auch cool vertonen kann, oder?
Absolut, absolut.
Ja, es ist auch irgendwo was Beruhigendes dabei, wenn du halt sagst, ich habe Spaß dabei, das zu machen, weil das sind halt keine wahren Begebenheiten, weißt du?
Ja, das stimmt.
Dann kannst du auch sagen, das macht Spaß.
Aber mich gruselt's immer irgendwie mehr. Wie ist es bei dir, Raffi, True Crime oder Horror mehr Grusel? So
Mystery. Oh, das kommt ganz drauf an.
Ja?
Also, was ich ja gar nicht gut kann, sind Fälle mit Kindern. Da bin ich ja raus.
So im Horror-Genre, oder?
Nee, ja, generell. Also, aber True Crime vor allem.
Ja, wir fühlen uns mal nicht angesprochen.
Ja, Raffi, dann ist unser Podcast vielleicht doch nichts für dich.
die Folge, oder
das
was?
Ist okay.
Nee, allgemein. Es ist unser Running Gag bei Grabesstelle, dass irgendwie sehr oft Fälle mit Kindern kommen.
Oh, ja, nee, das ist okay. Es gibt schon ein paar gruselige Krimis im Fernsehen, aber ich finde das eher einfach nur spannend und gucke gern zu. Also lass mich gern reinziehen. Aber du bist ja wirklich, True Crime macht dir gar nichts. Da gibt es fast nichts, was du abstoßend findest. Und sobald irgendwie, keine Ahnung, der Killer im Tatort eine Maske anhat, also so eine Sturmhaube, dann bist du schon...
Kann ich nicht mehr nachts alleine aufs Klo. Muss mit meiner iPhone-Taschenlampe aufs Klo gehen. Ich habe aber was vorbereitet für euch, liebe Jess und Bren, damit die ZuhörerInnen mal einen Einblick bekommen, wer ihr so seid. Und ihr beide habt mir erzählt, dass ihr zwei Katzen habt. Also jeder von euch eine.
Genau.
Die heißen, jetzt dürfen die Zuhörer und Zuhörerinnen das erfahren oder ist das ein Geheimnis? Nee, ist es nicht. Ihr habt das schon mal im Podcast gesagt bei euch, ne? Dann erzählt mal unseren Lieben, wie eure kleinen süßen Katzen heißen.
Bren darf anfangen.
Also das ist bei mir gar nicht so einfach, weil auf seinem europäischen Reisepass heißt mein Baby tatsächlich Jack, aber es nennt ihn auch keiner so. Also das ist so eine Reihe an Namen. Das ist Baby, Amore, Putin, der Dicke, der Kleine, alles.
Der Reine.
Nee, der Kleine.
Ah, der Kleine.
Der Reine.
Der Reine wäre irgendwie... Also, das hätte schon was Überhöhtes auf jeden Fall.
Der Reine. Sehr königlich schon. Irgendwie.
Ja, ist göttlich.
Und deine, Jess?
Meine Katze, das ist Tequila. Ja, sie heißt wirklich so. Nein, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ich nenne sie auch sehr gerne Queen Tequila auf Instagram, weil man sieht es ihr an. Sie ist eine hochwohlgeborene Blaublüterin.
Sehr
meine Mutter nennt sie
Fall.
Gerne Knollo.
Knollo?
Oh,
warum
ja.
das?
So dick ist sie gar nicht.
Sie ist nicht so dick. Sie ist nur ein bisschen chubby.
Mollig.
Ja, genau. Sie ist knuddelig. Sie ist halt so ein fun-sized Paket. Genau.
Stimmt, ja.
Aber ja, ihr originaler Name ist Tequila.
Fun Fact, Jack kommt eigentlich von Jack the Ripper, weil meine Mutter dachte, das wäre lustig.
Kommt daher die True-Crime-Affinität.
Eventuell, ja.
Geil. Also wenn ich jetzt beide eure Katzen fragen würde, wie würdet ihr Jess und Bren beschreiben, wenn eure Katzen sprechen könnten? Was würden eure Katzen über euch erzählen?
Du kannst uns doch nicht so exposen, was meine Katze über mich sagen würde. Oh mein Gott. Ich glaube, der erste Satz von Tequila wäre, Bruder, ich habe noch nie einen so emotional instabilen Menschen getroffen.
Honestly, ja, fühle ich.
Und dann würde sie, glaube ich, einfach nur ins Leere starren und hätte Vietnam-Flashbacks. Und dann wäre sie still für so 3 Tage.
Okay, eine sehr lustige Vorstellung. Und bei dir, Bren, was würde, wie heißt der Amore, sagen? Der Reine.
Der Reine.
Der Reine.
Boah, Alter, kann die mal aufhören, mich die ganze Zeit abzuknutschen? Das ist so nervig. Ich will eigentlich nur essen.
Ja, das ist akkurat, ja.
Ja, ne? Also ich höre wirklich nie auf. Also wenn ich dort bin, dann bin ich immer so, Baby, komm, mein Schatz. Ja, schrecklich.
Aber das klingt, als seid ihr zwei sehr liebevolle Katzenbehüterinnen.
Hast du mir gerade zugehört?
Das hoffe ich doch.
Also emotional kann ja auch positiv sein. Es klingt, als ob viele Gefühle bei euren Katzen eine Rolle spielen würden.
Das auf jeden Fall.
Ja, cool. Also das heißt, eure Katzen würden euch schon als liebevolle, wenn auch manchmal crazy Personen beschreiben.
Das trifft's ganz gut, ja.
Ich denke auch, ja.
Aber wir sind ja jetzt nicht wegen euren Katzen hier. Also auch natürlich, weil die sind ziemlich cute.
Was?
Ja.
Ich dachte, das hier ist ein Haustier-Podcast.
Ja, ey, leider nicht. Aber wenn ihr wollt, können wir da mal über ein zweites Standbein nachdenken, wenn das nicht mehr klappt. Nee, ihr habt natürlich heute was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dabei. Und für uns.
Absolut. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr bereit dafür seid, weil wenn ich jetzt gerade nochmal so drüber nachdenke, nachdem Raffi gesagt hat, dass er keine Fälle mit Kindern mag, dann hätte ich mir vielleicht doch was anderes aussuchen sollen.
Ey, jetzt ist zu spät, jetzt muss er durch.
Jetzt werde ich es schon aushalten.
Ich glaube auch. Also ich habe mir überlegt, ich wollte gerne einen Fall, der auf jeden Fall nicht so bekannt ist, über ein Thema, das mir persönlich und auch im Grabestille-Podcast uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich die Erziehung von Kindern und Jugendlichen und was da alles schieflaufen kann.
Da kann einiges schieflaufen.
Absolut. Und das ist ein Thema, was ich heute rausgesucht habe. Da kann man keinen einzigen Fall wirklich pinpointen, weil es da so viele schreckliche Fälle gegeben hat, die aber alle irgendwie unter den Teppich gekehrt wurden, was ich ein absolutes Skandal Thema finde. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ihr uns jetzt diese Plattform gegeben habt, um mal darüber zu sprechen. Und ich bin sehr froh darüber, mit euch dann darüber diskutieren zu können, weil eure Meinung würde mich da sehr zu interessieren.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ihr werdet uns auch mit Bildern und Infos versorgen, die dann unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Instagram und in den Shownotes finden können, wo auch wahrscheinlich von euch eine Inhaltswarnung dann reingepackt wird, wie ich jetzt mal denke, wenn du das Thema so angekündigt hast, dass Raffi schon ein bisschen mit den Beinen schlottert.
Ja, ich werde euch da auf jeden Fall mit Fotos etc. versorgen.
Ja, Jess und Bren, wir sind auf jeden Fall gespannt, was Jess uns jetzt erzählt.
Jeder von euch stellt sich jetzt bitte Folgendes vor. Es ist eine warme Sommernacht und ihr kommt gerade von der Geburtstagsparty eures besten Freundes. Ihr seid wieder 16, habt ein paar Mal an den Drinks genippt, die auf der Feier ausgeschenkt wurden, obwohl ihr ja noch gar nicht alt genug dafür seid. Vielleicht habt ihr in ausgelassener Runde auch die ein oder andere Zigarette geraucht. Ihr seht das nicht so eng, doch eure Eltern würden euch sicherlich monatelang in Hausarrest geben. Einmal sind sie zu früh von der Arbeit heimgekommen und haben euch mit eurem Partner auf der Couch sitzend vorgefunden. Sie wollen nicht, dass ihr in eurem Alter schon eine Beziehung habt und schon gar nicht mit so jemandem. Schließlich ist euer Partner oder eure Partnerin 2 Jahre älter als ihr und darf schon Auto fahren. Wer weiß, wohin euch das führen könnte. Schon damals sind eure Eltern komplett ausgerastet. Kaum vorzustellen, was sie tun würden, würden sie euch angetrunken und mit Zigarettenqualm im Atem vorfinden. Später, nachdem ihr euch erfolgreich zurück in euer Zimmer geschlichen habt, liegt ihr im Bett und freut euch darüber, dass ihr es mal wieder geschafft habt, euch unbemerkt aus und ins Haus zurückzuschleichen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das macht. Ihr wünschtet euch, eure Eltern wären nicht so streng. Ihr wünschtet, sie wären Menschen, mit denen man reden könnte. Denn das Leben eines Teenagers ist nicht immer leicht. Und es gibt vieles auf eurem Herzen, das ihr gerne loswerden würdet, wobei ihr Liebe und Unterstützung bräuchtet. Doch die Angst vor Konsequenzen lässt euch lieber stillschweigen. Der Alkohol und die Partys helfen schon genug. Sie lenken euch ab. Vom Feiern ausgelaugt schlaft ihr ein. Es ist Freitag. Morgen könnt ihr ausschlafen. Plötzlich werdet ihr von lauten Schritten auf der Treppe aus dem Schlaf gerissen. Reflexartig gleitet euer Blick zu eurem LED-Wecker, der 3.45 Uhr zeigt. Es ist noch mitten in der Nacht. Was ist hier los? Die Tür zu eurem Zimmer wird aufgerissen und zwei große Männer, die ihr noch nie zuvor gesehen habt, stehen vor eurem Bett. Einer von ihnen knipst das Licht an und ihr braucht eine Sekunde, um euch an die plötzliche Helligkeit zu gewöhnen. Hinter den beiden Männern steht eure Mutter und hält sich die Hand vor den Mund, während Tränen über ihre Wangen strömen. Die schrecklichsten Szenarien gehen euch durch den Kopf, während einer der Männer eure Bettdecke wegreißt. »Wir können das auf die harte oder weiche Tour machen«, sagt er. »Was hättest du lieber?« Ihr fragt, was hier gerade passieren würde, doch der Mann wiederholt nur seine Frage. Ihr könnt nicht antworten, die Panik lähmt eure Zunge. Der zweite Mann geht um euer Bett herum und holt einen dicken Ledergürtel hervor, den er euch in einer schnellen Bewegung um die Hüfte legt. Er hakt seine Finger in den Bügel und zieht euch auf die Beine, bevor er euch in Richtung Zimmertür zerrt. Eure Mutter wiederholt währenddessen immer wieder die Worte, »Es tut mir leid, es tut mir so leid, mein Schatz«, doch ihr könnt sie gar nicht hören. Ihr versucht zu schreien, doch schon wird euch eine Hand auf den Mund gepresst. Nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, lasst ihr euch durch die Tür und die Treppe hinunterzerren. Dort unten wartet euer Vater und drückt den Männern ein Blatt Papier in die Hand. Er kann euch nicht einmal in die Augen schauen. Die Fremden bringen euch nach draußen. Ihr habt nichts außer den Schlafanzug an. Sie drücken euren Kopf herunter und setzen euch auf die Rückbank eines schwarzen Wagens. Das Letzte, was ihr von eurem Zuhause seht, ist der Vorgarten, in dem eure Eltern stehen und dem Wagen hinterherblicken, während sie sich gegenseitig in die Arme nehmen. Ihr wisst noch immer nicht, was hier los ist. Die Männer haben das Radio an und unterhalten sich so leise, dass ihr kein Wort versteht. Auf eure Fragen antworten sie immer noch nicht. Ihr fahrt zu einem Flughafen, wo ihr auf eine Frau trefft, die sich euch wenigstens mit ihrem Nachnamen vorstellt. Sie sagt, sie sei Pädagogin und würde euch helfen, wieder ein gutes Kind zu werden. Ihr seid verwirrt, doch wenigstens habt ihr nun jemanden, der mit euch spricht. Vielleicht kann sie euch erklären, was hier los ist. Im Flugzeug bombardiert ihr die Frau mit Fragen, doch zur Antwort drückt sie euch nur ein Blatt Papier in die Hand. Ihr faltet es auseinander und seht eine Anmeldebestätigung für eine Einrichtung namens Cross Creek. Es ist ein Internat für schwer erziehbare Jugendliche. Am Ende des Blattes findet ihr die Unterschrift eures Vaters. Ihr beginnt zu weinen. Eure Eltern haben euch weggeschickt, euch kidnappen lassen. Die Frau versucht euch zu beruhigen. Nur einen Monat, dann könnt ihr wieder nach Hause, sagt sie, und euch wird die Aussichtslosigkeit dieser Situation bewusst. Ihr sitzt bereits im Flieger. Es gibt kein Zurück. Einen Monat, das wird doch nicht so schwer sein, oder? Das kann man aushalten. Was ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht wisst, ist, dass sich dieser Monat schon bald in 1,5 Jahre in Cross Creek verwandeln wird. Und es wird die schlimmste Zeit eures Lebens werden. Dieses Szenario ist ein absoluter Albtraum und für Leute wie uns unvorstellbar. Doch genau das ist die Realität von knapp 50.000 amerikanischen Kindern und Jugendlichen jedes Jahr. Gegen ihren Willen werden sie in Einrichtungen für schwer erziehbare Jugendliche gebracht, mit dem Ziel, ihr Verhalten zu korrigieren. Welche Art von Verhalten als korrekturbedürftig angesehen wird, ist nicht definiert. Die meisten Jugendlichen haben jedoch eines gemeinsam. Aufgrund von traumatischen Ereignissen griffen sie zu Bewältigungsstrategien, vor denen ihre Eltern sie beschützen möchten. In Amerika ist es Minderjährigen nicht möglich, selbstbestimmt zu handeln. Ihre Eltern können sie also ganz legal gegen ihren Willen in eine Einrichtung wie Cross Creek in Laverne, Utah einweisen. Utah ist einer der Staaten, in welchem sich solche Organisationen nur zu gerne niederlassen. Hier ist die Rechtslage sehr locker. So müssen die Mitarbeiter zum Beispiel weder eine medizinische noch eine pädagogische Ausbildung vollziehen, bevor sie als Betreuer in eine Einrichtung für Jugendliche eingestellt werden können. Pro Jahr macht die Troubled Teen Industry über 1 Milliarde Dollar Profit. Mit welchen schrecklichen Methoden sie ihr Geld verdient, möchte ich mit einem weiteren Szenario zeigen. Mara ist ein Mädchen, das ich mir für die Veranschaulichung der unmenschlichen Methoden der Troubled Teen Industry ausgedacht habe. Sie steht repräsentativ für alle Kinder und Jugendliche, die diese Hölle bereits durchschreiten mussten. Sie ist nicht real, doch das, was ich euch im Folgenden schildere, stammt aus echten Erfahrungsberichten von Überlebenden, die glücklicherweise noch die Chance hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Mara ist wie alle anderen hier durch sogenanntes Legal Kidnapping in die Einrichtung gekommen. Das bedeutet, dass sie mit der Einwilligung ihrer Eltern mitten in der Nacht aus ihrem eigenen Bett gezerrt, ohne Rede und Antwort in den nächsten Flieger gesetzt und nach Utah verschleppt wurde. Sie ist jetzt eine von 25 Minderjährigen in Cross Creek, hätte aber auch in Spring Ridge, Freedom Valley, Provo Canyon, Island View oder irgendeiner anderen der tausenden Einrichtungen in Amerika landen können. Schon seit 7 Monaten lebt sie hier. Als sie hier ankam, hatte man ihr gesagt, dass sich ihr Aufenthalt auf 3 Wochen beschränken würde, wenn sie gute Fortschritte machte. Doch nun kann man ihr nicht einmal versprechen, dass sie noch innerhalb dieses Jahres nach Hause gehen würde. Dabei gibt sie sich alle Mühe, den Ansprüchen des Personals gerecht zu werden. Heute würde ein neues Mädchen ins Programm kommen. Als ein Level 4 war es Mara erlaubt, ihr eine Führung durch die Einrichtung zu geben. Das Level-System war etwas, an das sie sich schnell gewöhnt hatte. Man startet im Level 1, hat so gut wie keine Rechte und arbeitet sich durch gutes Verhalten immer weiter hinauf. Im 3. Level hatte Mara endlich ihre Eltern anrufen dürfen. Jetzt, wo sie im 4. ist, dürfen sie Mara sogar einmal besuchen kommen. Einmal hatte sie aus Versehen eine Teetasse fallen lassen und war sogleich von Level 3 auf Level 1 zurückgerutscht. Sie würde sicherstellen, dass das nicht wieder passierte. Mara zwingt sich ein Lächeln aufs Gesicht, als sie das neue Mädchen in Empfang nimmt. Ihre Haare sind nass, also hat sie die Willkommensdusche schon hinter sich gebracht. Alle Mädchen und Jungen, die neu nach Cross Creek kommen, werden dazu gezwungen, sich komplett nackt auszuziehen und sich zuerst einer Examinierung des Intimbereichs zu unterziehen. Sie müssen dabei in die Hocke gehen und mehrmals husten, um zu beweisen, dass sie keinerlei unerlaubte Gegenstände in die Einrichtung schmuggeln. Danach werden sie in die Duschen geschickt, wo sie unter der Aufsicht eines Mitarbeiters kalt abgebraust werden. Keine schöne Erfahrung, aber Mara weiß, dass dieses Mädchen schon bald noch Schlimmeres erleben wird. Das Internatsleben in Cross Creek ist in 2 Hauptaktivitäten aufgeteilt: Schule und Therapie. Während der Schulzeit werden die Kinder nach Altersklasse gesondert in kleine Räume verfrachtet, wo sie mehrere Stunden lang über ein paar Schulbüchern gebeugt still nebeneinander lernen müssen. Die Therapiezeit ist jedoch das, was die meisten hier fürchten. Meist besteht die Therapie aus Arbeit. Sie müssen Holz hacken und stapeln, oft stundenlang ohne Pause oder die Möglichkeit, etwas zu trinken. Und das in der heißen Sommersonne. Wer schlapp macht, wird bestraft, meist mit noch mehr körperlicher Arbeit. Mara hat von einem Mädchen gehört, das ein paar Jahre vor ihr in Cross Creek gewesen war. Sie musste im tiefsten Winter Holz von einer Hütte zur anderen schleppen, ohne Handschuhe. Es heißt, dass sie schwere Erfrierungen in den Fingern erlitt. Als sie dies bei den Mitarbeitern meldete und darum bat, einen Arzt aufsuchen zu dürfen, wurde sie nur belächelt. Das Gewebe sei sowieso schon abgestorben, meinte man zu ihr. Da könne man eh nichts mehr machen. Mara hasst vor allem die Seminare. Sie erinnert sich noch an eines der ersten, das sie besuchen musste. In einer Gruppe hatten sie 4 kleine Kreuze aus Holz basteln müssen. Dann wurde eines der Mädchen gezwungen, die Kreuze im Hinterhof aufzustellen. Erst nachdem die Kreuze schon standen, erzählte ihnen die Aufsicht, dass dieses Mädchen 4 Abtreibungen in ihrem Leben hatte. Danach wurde sie dazu gezwungen, ihren Abtreibungen Namen zu geben, diese auf die kleinen Kreuze zu schreiben und mit der Gruppe zusammen einen Trauergottesdienst für sie abzuhalten. Mara hatte die ganze Zeit über Tränen in den Augen gehabt. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, wie sich das fremde Mädchen fühlen musste. Das Seminar vor einem Monat war bisher das Schlimmste für sie gewesen. Die Mitarbeiter nannten es Selbstbegräbnis, ein ziemlich passender Name. Über Stunden hinweg wurden Mara und 5 weitere Jugendliche dazu gezwungen, 6 Fuß tiefe Löcher auszugraben. Danach mussten sie sich einer nach dem anderen in diese Löcher legen, bevor die anderen eine Trauerrede vorlasen. Ab und zu schaufelte die Aufsicht ein Häufchen Erde auf ihre Beine und ihren Oberkörper, so als wäre Mara wirklich gestorben und müsse nun begraben werden. Noch nie hatte sie solch eine erdrückende Leere in sich gespürt. Was Cross Creek wohl heute für sie vorbereitet hatte? Die Gruppe war klein, was bedeutete, dass sich die Aufsicht wieder eine einzelne Person herauspicken und zum Star der Show machen würde. Mara betete, dass es nicht sie selbst sein würde. Heute hat sie Glück. Statt ihr wird heute das junge Mädchen herausgezogen, das sie noch vor wenigen Wochen erst durch die Einrichtung geführt hatte. Sie kennt ihren Namen nicht, denn ihnen wird nicht erlaubt, miteinander zu reden, doch Mara schätzt sie auf etwa 14 Jahre. Sie ist vergewaltigt worden, erklärt die Aufsicht, und Mara geht es eiskalt den Rücken herunter. Heute geht es darum, das Trauma hinter sich zu lassen, indem es noch einmal erlebt wird, sagt die Aufsicht. Er ist ein großer Mann, locker 1,85, und definitiv stärker als das Mädchen, das er nun zu Boden drückt. Er legt sie auf einer Matte ab, hält ihren Kopf, damit sie sich nicht stößt. Danach hält er ihr die Arme über dem Kopf fest und animiert sie dazu, sich zu wehren. Das Mädchen ist wie in Schockstarre. Mara sieht in ihren Augen die pure Angst und weiß, dass sie in Gedanken wieder zurück an dem Tag, in dem Moment ist, der ihr Leben so beeinflusst hat. Während all das passiert, werden Mara und der Rest der Gruppe gezwungen, näher zu treten, das Mädchen auf dem Boden anzustarren und ihr Worte wie Schlampe und Hure entgegenzuschreien. Noch am selben Abend sieht Mara, wie das Mädchen aus der heutigen Gruppe sich nach der Bettruhe in die Küche schleicht und eine Flasche Chlorreiniger an ihre Lippen führt. Nachdem Mara panisch die Aufsicht ruft, wird das Mädchen, das den Reiniger bereits getrunken hat, weggeführt. Danach sieht Mara sie nie wieder. Über die nächsten Monate hinweg sieht Mara viele Jungen und Mädchen kommen und gehen. Einige von ihnen kämpfen länger, andere geben es bereits nach wenigen Tagen auf, sich gegen die Maßnahmen von Cross Creek zu wehren. Sie dürfen eigentlich nicht miteinander sprechen, doch hin und wieder flüstern sie sich dennoch ein paar Worte zu, versuchen sich gegenseitig Mut zu machen. Wer erwischt wird, kommt in die Isolation. Das ist ein kleiner Raum mit nackten Betonwänden, ohne Möbel, ohne Fenster. Mehrere Tage lang sitzt ein Kind teilweise in diesem Raum, darf mit niemandem reden, nicht mal mit sich selbst. Letzte Woche hat sich einer der Jungen in die Hose gemacht. Die ganze Gruppe wurde dazu gezwungen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihn auszulachen. Wer nicht spurt, kommt zurück in die Isolation. Mara wünschte, dass sie ihren Eltern irgendwie mitteilen könnte, wie schrecklich es hier ist, doch sie steht wie alle anderen hier unter strengster Beobachtung. Telefongespräche werden mitgehört, Briefe werden vor dem Abschicken Probe gelesen und selbst die Briefe, die von zu Hause kommen, werden erst geprüft, bevor Mara sie zu Gesicht bekommt. Wenn ihre Eltern zu Besuch kommen, müssen sie zuerst mit einem der Therapeuten reden, bevor sie zu ihrer Tochter dürfen. Sie werden darauf vorbereitet, dass Mara sie manipulieren und anlügen wird, nur damit sie ihren Aufenthalt früher beenden kann. Mara hingegen wird angedroht, dass ihr Dasein in Cross Creek um mindestens 3 Monate verlängert wird, sollte sie ihren Eltern irgendetwas Schlechtes über das Programm sagen. Und nicht nur ihr ergeht es so. Alle Kinder und Jugendlichen hier werden mit Angst in Schach gehalten. Mara könnte ihre Zeit in der Troubled Teen Industry überleben. Doch so viele andere haben während ihrer Zeit in einer der Einrichtungen ihr Leben gelassen. Taylor Goodrich wurde 17 Jahre alt. Sie starb durch medizinische Vernachlässigung an der Diamond Ranch Academy, genauso wie der 14-jährige James Shirey. Jared Kamako, 12 Jahre alt, wird von einem Auto überfahren, als er versucht, vom Rosemary Center zu fliehen. Genauso der ebenfalls 12-jährige Khalil Todd, für dessen Tod die Einrichtung The Lighthouse ein Strafgeld von $10.000 zahlen muss. Raven Cather stirbt mit 15 Jahren an einer Nebennierenkrise, nachdem ihr verwehrt wurde, wegen ihrer Symptome einen Arzt aufzusuchen. David Hess ist 17, als er wegen einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter in die Brust geschlagen und danach so lange in den Schwitzkasten genommen wird, bis er stirbt. Eine Mordermittlung wird gestartet, es wird jedoch niemand für dieses Vergehen zur Verantwortung gezogen. Angelica Arndt erleidet einen Herzstillstand, nachdem sie 98 Minuten lang auf dem Boden gehalten wird. Sie ist gerade einmal 7 Jahre alt. Die verantwortliche Einrichtung wird zwar geschlossen, andere Einrichtungen, die von denselben Personen geführt werden, dürfen jedoch weiterhin praktizieren. Andre Sheffield stirbt mit 14 an Meningitis, nachdem er mit einer Aspirin zu Bett geschickt wurde, obwohl er sich seit 14 Tagen über starke Schmerzen beklagte. Alex Stanford Lansing erfriert bei seinem Fluchtversuch von Trails, Carolina, im Alter von 17 Jahren. Devin Freeman, 16 Jahre alt, ist einer der unzähligen Jugendlichen, die sich während und nach ihrem Aufenthalt in einer der Einrichtungen das Leben nahmen. Seine Leiche wurde erst 6 Monate nach seinem Tod entdeckt, und das, obwohl er gerade einmal 30 Meter vom Hauptgebäude entfernt lag. Die Troubled Teen Industry erarbeitet noch immer unzählige Summen pro Jahr, doch mittlerweile gibt es Organisationen, die sich gegen das Handeln einsetzen. We Warned Them und Breaking Code Silence sind nur 2 von vielen, die für das Wohl von Kindern in Amerika kämpfen. Eines ihrer berühmtesten Gesichter ist Paris Hilton, die die Gräueltaten an der Provo Canyon am eigenen Leib erfahren musste. Unter dem Hashtag Breaking Code Silence wenden sich immer mehr und mehr Überlebende an die Öffentlichkeit und tauschen sich über das, was ihnen in so jungen Jahren passiert ist, aus. Gegenseitig helfen sie sich, das Trauma zu überwinden. Doch auch wenn ihre Aufenthalte teils ein ganzes Jahrzehnt zurückliegen, berichten viele davon, noch immer jede einzelne Nacht von Albträumen geplagt zu werden. Cross Creek gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Einrichtung wurde 2012 geschlossen und an ihrer Stelle steht nun ein Motel. Auch Freedom Village, was vor allem in den 90ern gut besucht war, wurde 2019 endlich verriegelt, da die Einrichtung zu viele unbezahlte Schulden aufzuweisen hatte, um dem Staat noch zu profitieren. Kleine Siege auf dem noch langen Weg zum Ziel.
Ja, Wahnsinn. Als du angefangen hast zu reden, kam mir sofort der Name Paris Hilton in den Kopf und
ja.
So direkt die Idee, kann das sein, dass das genau das ist, was ihr passiert ist? Wir haben die Doku damals zusammen gesehen über Paris Hilton, ne, Raffi? Nee,
aber sie hat, also das Anfangsszenario, was du beschrieben hast, ist genau das, was Paris Hilton
beschreibt.
Noch erzählt hat, dass sie mitten in der Nacht abgeholt wurde von zu Hause.
Ja, also das ist eigentlich das Szenario, was alle Kinder, die irgendwann in einer dieser Einrichtungen landen, erfahren mussten. Es gibt ja diesen Term dafür, Legal Kidnapping. Da müssen alle durch, die da in irgendeiner Einrichtung landen, was schon ein absolutes Trauma an sich ist, was einen eigentlich fast schon darauf vorbereitet, was noch auf einen wartet, wenn man überhaupt in so eine Einrichtung kommt.
Das heißt, das ist immer das erste also das gehört zum Prozedere, dass die Kinder nachts aus dem Becken geholt werden.
Genau, also die meisten Kinder wissen nicht, dass sie dann irgendwann in diese Einrichtung kommen. Das machen die Eltern eben ohne das Wissen ihrer Kinder. Und darum lassen sie sie kidnappen, auch wenn der Satz krass klingt, aber es ist genau das, was passiert. Sie lassen ihre Kinder kidnappen, sie sagen den Kindern nicht, was passiert. Und in allen Dokumentationen, die ich zu dem Fall gesehen habe, alle Erfahrungsberichte, die ich dazu gelesen habe, hatten genau dieses eine Szenario immer gemeinsam.
Wahnsinn. Wenn man sich gar nicht, also das will man sich gar nicht vorstellen und schon gar nicht für sein eigenes Kind. Also wie ist das denn? Wie kommen die Eltern an diese Organisation? Wird ihnen das vielleicht sogar irgendwie empfohlen? Oder ist es dann auf Eigenrecherche, dass die sich da quasi anmelden und bezahlen die das dann selber? Oder wurde das vielleicht sogar auch irgendwie staatlich finanziert oder so? Also
nicht in den USA.
Das sind so Fragen, die so aufgeploppt sind, weil ich dachte, Alter, was das für eine kranke Scheiße, ey.
Nee, also da wird vom Staat normalerweise nichts dazu gezahlt. Also soweit ich das verstanden habe, sind einige Einrichtungen staatlich unterstützt, aber die Eltern zahlen trotzdem immer noch volles, ich nenne es mal Schulgeld, weil es ist ja immer noch ein Internat. Diese Einrichtungen sind kein Geheimnis. So gut wie jeder, der danach sucht, wird es auch finden. Es gibt Webseiten, die natürlich eigentlich voller Lügen und Verblendungen sind. Die zeigen natürlich, keine Ahnung, die Pferde auf dem Hinterhof. Und dann denken sich die Eltern, ah, mein Kind mag Pferde, es wird da eine tolle Zeit haben.
Therapiereiten.
Also diese Einrichtungen, ja genau. Diese Einrichtungen wissen genau, was sie zeigen müssen, um Eltern auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, die denken natürlich dann, das ist irgendwie das Beste für mein Kind und das muss da jetzt einmal durch, sind vielleicht auch nicht aufgeklärt irgendwie darüber, ne, was das vielleicht bei Kindern auslöst. Und,
naja, also...
Ja, da muss man eigentlich nicht für weit
da
denken.
Da muss man nicht aufgeklärt sein, da braucht man einfach nur ein bisschen Empathie, dass einem klar ist, dass wenn ich mein Kind nachts kidnappen lasse.
Nee, ich meine, wenn die auf dieser Website sind.
Ja, aber dann spätestens an dem Punkt muss man dann ja sagen.
Wenn mein Kind gekidnappt wird, würde ich jemanden die Eier abreißen wahrscheinlich. Sorry.
Da gehört schon einiges dazu, als Eltern da nicht einzuschreiten. Also
ich bin halt schon heftig sprachlos, ne? Weil, weißt du, wenn du das so vorliest und ich saß jetzt hier so da und habe mir gedacht, okay, das hört sich alles so weit entfernt von der Realität für mich an. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich so, als ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sowas tatsächlich existiert. Weil wie kann man als Elternteil so, ich will nicht sagen ungebildet, aber so uninformiert sein darüber, was da passieren kann in diesen Institutionen, in diesen Internaten. Vor allem, ich meine, okay, damals, vor was, 20, 30 Jahren, gab es ja auch noch nicht so viele Leute, die dann halt, so viele Überlebende, sage ich mal, die dann rausgekommen sind und gesagt haben, ja, mir ging's da so und so. Okay, verstehe ich irgendwo schon. Andererseits kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass die Leute, die da arbeiten, alle so mega heftig gute Schauspieler sind. Und ich meine, wie kannst du denn deinem Kind nicht glauben, wenn dein Kind dir dann erzählt, du gehst da hin, besuchst das Kind und das Kind so, Alter, die schlagen mich hier und alles. Wie kannst du deinem Kind nicht glauben?
Ich könnte mir vorstellen, dass die so gebrochen werden dort. Also, weil, so.
Dass sie es gar nicht versuchen, meinst du?
Genau, dass denen das so lange eingetrichtert wird, Angst gemacht wird. Ja, bis sie vielleicht auch nicht mehr das irgendwie sagen können. Und wenn es
vielleicht gesagt
wird, dann wird denen von den Erziehern oder Erziehern, ich sag's jetzt, das sind ja keine Erzieher, das sind ja einfach nur hammermäßige Ottos ohne Verbrecher. Ausbildung, Verbrecher, wird denen wahrscheinlich gesagt, ja, das macht es, um sich dagegen zu wehren, das ist völlig normal, das passiert hier, dass die Kinder das
ja,
sagen.
Ja, das sind halt so rebellische Teenager.
Ja,
ne?
Genau, die wollen sich damit wieder raus, geben sie da nicht nach. Jetzt ist der wichtige Zeitpunkt, nicht nachzugeben, ihr Kind hier zu lassen.
Also, ganz genau. So, ja, jetzt sind wir an der Schwelle zur Besserung. Genau, Kathi hat vollkommen recht. Also in den Dokumentationen, die ich gesehen habe, habe ich auch Eltern gesehen, die darüber gesprochen haben. Sowohl Eltern, die immer noch von den Taten dieser Industry überzeugt sind, als auch Eltern, die danach eben gesagt haben, was habe ich meinem Kind da angetan? Und ich will die Eltern nicht in Schutz nehmen, weil ich würde es vielleicht nicht übers Herz bringen, mein Kind mitten in der Nacht abholen zu lassen, ohne seinen Willen. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Aber man muss sich auch mal in diese Situation der Eltern versetzen. Ich meine, das Kind macht normale Teenager-Sachen und das finden manche Eltern einfach nicht okay. Was ich dann wieder dumm finde, aber das ist auch wieder eine andere Sache. Und du bist als Elternteil dann so verzweifelt, du weißt nicht, wie du dein Kind wieder auf den richtigen Weg bringen kannst. Stell dir vor, dein Kind nimmt Drogen auf irgendwelchen Partys, hängt mit irgendwelchen fremden Leuten ab, die einfach kein guter Einfluss sind. Du weißt dir nicht zu helfen. Und dann findest du eine Website, die dir zeigt, mit Reittherapie und körperlicher Betätigung wird dein Kind wieder ein gutes Kind werden. Also da kann ich mir vorstellen, dass so dieser Funke überspringt, so hey, vielleicht ist das eine gute Idee. Und dann, wenn du dich dafür anmeldest, wirst du als Elternteil selbst manipuliert. Genauso wie, dass die erst mit den Therapeuten sprechen müssen, bevor sie mit ihren Kindern sprechen dürfen. Dass die da drauf gedrillt werden, hey, wenn du jetzt mit deinem Kind sprichst, das sind die Sachen, die das Kind dir sagen wird. Das ist absolut gelogen, dein Kind möchte nur nach Hause. Trau da nicht drauf. Und du hast immer noch dieses Bild von deinem Kind im Kopf, das halt Drogen nimmt etc. Und du weißt nicht, wem du trauen sollst. Denen, von denen du denkst, dass sie dir helfen wollen oder dem Kind, dem du helfen willst.
Du hast es ja auch schon ganz richtig gerade gesagt, ne? Also es ist ja irgendwie ganz normal, dass Teenager sich ausprobieren oder Jugendliche sich ausprobieren, Dinge machen. Und natürlich gibt es auch Dinge darüber hinaus, die dann vielleicht nicht, sag ich mal, zum normalen Lebenszyklus gehören und vielleicht, ich sag das jetzt mal extra so überspitzt, aus der Reihe sind. Aber ich sag mal so, wenn die schon ein Trauma hatten, ne? Wie zum Beispiel das Mädchen, das sexualisierte Gewalt erfahren hat, das hat ja dann nochmal ein Trauma mehr, nachdem es dann da war. Und all die Kinder, die vielleicht keins hatten, haben danach auf jeden Fall eins. Also.
Absolut.
Aber das finde ich ja noch am heftigsten, ne? Dass, also mit diesem, ja, du musst dein Trauma jetzt nochmal durchleben, damit du es verarbeiten kannst.
Was? Ja, ich verstehe da auch nicht so den.
Was?
Also, meine innere Psychologin cringe da richtig hart.
Aber du kannst doch
that's
nicht.
That's not how that works.
Du kannst doch dem Kind nicht noch mehr Trauma verpassen, in der Hoffnung, dass das Kind dann auf einmal besser damit klarkommt.
Sorry, die haben ja alle keine Ausbildung, also.
Null.
Naja, klar.
Null. In einem Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter habe ich auch gesehen, dass diese Mitarbeiter selbst gar nicht wussten, was sie tun. Also ihnen war schon die knifflige Lage bekannt. Die haben sich alle selber gewundert, warum sie überhaupt den Job bekommen haben, ohne irgendwelche Ausbildung in die Richtung hin. Und dass denen erst wirklich nach Schließung so einer Einrichtung bewusst wurde, für was sie da eigentlich gearbeitet haben.
Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie sehr zu der Zeit, oder was heißt zu der Zeit, das ist ja noch nicht so lange her, so über psychische Erkrankungen die Leute aufgeklärt wurden, weil in Amerika ist ja auch die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht so dolle. Zumindest kommt das immer irgendwie raus, wenn wir irgendwelche True-Crime-Sachen recherchieren. Und das, ich weiß nicht, war das vielleicht auch so für die Eltern eine günstigere Alternative teilweise gewesen, weil sie sich halt zum Beispiel keine schulmedizinische Psychotherapie oder so leisten können? Also weiß man, wie viel das kostet?
Es ist sauteuer. Also ich habe nur, ich glaube, das war Freedom Village, wo ich das mal gesehen habe. Das kostet über $1,000 im Monat, sein Kind in diese Einrichtung zu schicken. Und ich persönlich glaube, dass es einfach nur der einfachste Weg ist für die Eltern.
Ja.
Aber wobei ich mir auch vorstellen kann, dass viele Eltern dann sagen, okay, ich will das Beste für mein Kind, dann nehme ich halt das Geld in die Hand, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich wollte nochmal zu den Mitarbeitern ganz kurz.
Ja.
Weil, also ich raff das nicht, wie kann man so krank sein, also ganz, ganz, dreist gesagt, wie kann man so krank sein und diese Kinder da so misshandeln und das nicht zu checken? Also, weil natürlich gab es da ja Führungskräfte in diesen Internaten, so stelle ich mir das vor, da waren halt ein paar Leute, die haben gesagt, hier, so läuft das. Und dann müssen ja da aber auch Mitarbeiter gewesen sein, die sich einfach da beworben haben und gedacht haben, ja, okay, da gehe ich jetzt arbeiten. Und dann wird dir gesagt, von so einem von den Chefs halt, ja, du musst jetzt dieses Mädchen da gegen diese Matte halten für 1,5 Stunden oder was. Hä? Denkst du dir da nicht so, vielleicht sollte ich mal nochmal drüber nachdenken, bevor ich das mache?
Eigentlich schon. Also ich habe ein Interview von Vice News mit einem gewissen Ian Demers gesehen. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter, der auch in Cross Creek gearbeitet hat. Und der war im Interview auch recht aufgelöst, hat auch geweint während des Interviews und hat gesagt, dass er wirklich zu keinem Zeitpunkt das wirklich aktiv hinterfragt hat. Also er ist darauf gekommen nach einer Anzeige in der Zeitung und hat gesehen, dass die halt echt viel bezahlen für so einen Mitarbeiterjob und hat sich dafür beworben, ohne irgendwelche Vorqualifikationen und wurde eben auch von diesen Therapeuten da gebrieft. Die Therapeuten konnten ihm gute Gründe in Anführungszeichen für seine Taten erzählen. Also sie haben ihm gesagt, okay, du machst das und das und das ist pädagogisch wertvoll für das und das. Ich weiß nicht, was die dem erzählt haben. Die haben dem wahrscheinlich die Story vom Pferd erzählt. Aber eher ohne irgendwelche Hintergründe in der Richtung. Du hinterfragst ja als Nicht-Psychologe keinen austrainierten Psychologen, oder?
Ja, nee, vor allem.
Also sorry, aber wenn der Psychologe zu mir sagt, ja, schlag dieses Kind, dann würde ich das schon hinterfragen.
Ich ja, aber andere vielleicht nicht, ne?
Aber ich denke mir halt auch so, okay, vielleicht ist es auch so eine Sache von wegen, dass viele Leute dann einfach sagen, ich brauche das Geld, das mir halt dieser Job bietet. Und dann also einfach sagen, hier ist ein Job wie jeder andere auch und ich mache das halt jetzt.
Ja, das ist ja, das spielt so viel mit rein, also wo man in den USA oder bei Fällen aus den USA ja auch immer irgendwo dran kommt, ist so dieses ganze, die Kommerzialisierung der Gesellschaft, also die leben ja noch in einem ganz krasseren Kapitalismus, als wir das tun. Gutes Beispiel auch aus dem Crime-Sektor ist ja die Privatisierung der Gefängnisse. Also die Gefängnisse sind dort ich weiß nicht, ob in allen Bundesstaaten, aber auf jeden Fall in manchen privat. Das heißt, und da gibt es Verträge, wo der Bundesstaat den Gefängnisbetreibern garantiert, dass die Gefängnisse ausgelastet sind. Und das ist auch schon wieder sowas. Die Eltern wollen das Beste für ihr Kind, damit es irgendwie noch es aufs College schafft oder was auch immer. Die Mitarbeiter dort, suchen sie sich die aus, von denen sie ausgehen, dass sie eben nichts hinterfragen und die Kohle brauchen. Da passen halt so viele Puzzleteile dann zusammen, weswegen es dann halt solche Einrichtungen über Jahrzehnte schaffen zu existieren und halt ja auch nur da sind, um den Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja.
Da geht es ja nicht darum, den Kindern zu helfen.
Es ist gut, dass du diese Kommerzialisierung ansprichst und auch diesen Vergleich mit diesen privaten Gefängnissen machst, weil darum habe ich am Ende nochmal Freedom Village erwähnt, das ja nur geschlossen wurde, weil es Schulden hatte, dass er nicht mehr zahlen konnte und deswegen nicht mehr profitabel für den Staat war. Diese Einrichtungen werden nicht etwa geschlossen, weil sie Kinder foltern. Nein, sie werden geschlossen, weil sie dem Staat kein Geld mehr bringen. Und diese ganzen Sachen, die sie am Anfang durchgehen müssen, die Kinder und Jugendlichen, das kalt abgebraust werden, in die Hocke gehen und husten, das sind für mich so Sachen, das ist Gefängnis. Das ist einfach nur also, Gefängnis. So solche Sachen, ehrlich, die erlebst du, wenn du ins Gefängnis kommst.
Ganz ehrlich, als du das gesagt hast, ganz am Anfang mit dem, ja, die werden halt in der Nacht gekidnappt und dann müssen sie erstmal sich komplett ausziehen und dann auch mit in die Hocke gehen und husten und so und dann kalt abduschen. Ich habe gedacht, du redest jetzt von einem Konzentrationslager.
Ja, das habe ich auch gedacht, vor allem wegen dieser Arbeitslagerbedingungen, ja. Holzhacken und...
Ja.
Also das voll. Einzige, was da ja wirklich passiert... Also ich finde das ganz gut, was du gesagt hast, Jess, dass viele Jugendliche haben ja Bewältigungsstrategien, ne, so, ne, dass sie zum Beispiel dysfunktionale Bewältigungsstrategien haben, ne, zum Beispiel Drogen nehmen oder Alkohol konsumieren oder sich vielleicht aggressiv verhalten, aber da steckt halt immer ein Grund hinter dem Verhalten und dem wird halt da nicht auf den Grund gegangen. Die Kinder werden halt einfach nur platt und stumm gemacht und eigentlich taub, also emotionstaub. Und das wird dann nachher als Erfolg angesehen, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr so verhalten. Was ja aber
genau
therapeutisch
so
gesehen
ist das.
Überhaupt kein Erfolg ist, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Also an alle Eltern da draußen, wenn ihr euer Kind mal wirklich abgrundtief nicht leiden könnt, was übrigens auch normal ist, dass man seine Kinder mal zwischendurch nicht leiden kann, und ihr denkt, boah, die benehmen sich nur scheiße, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, sich zu fragen, warum tut mein Kind das und steckt vielleicht einen Sinn hinter dem Verhalten. Ich sag das, weil mir das einfach, Raphael weiß, dass der nervt der Talk schon voll. Aber das ist halt der Sinn von meiner Arbeit, die ich tagtäglich mache, dass ich immer gucke, worin steckt der gute Grund eines Verhaltens. Und ne, man kann damit nicht alles entschuldigen, aber man kann viel erklären. Den Satz sage ich hier auch immer 800 Mal.
Ja, es ist so.
Ja.
Ich habe mich echt geschüttelt. Was für Kackdove, ey. Mann.
Ich verstehe dich. Ich verstehe dich, ja. Und du nimmst mir auch die Worte halb aus dem Mund, weil, also vielleicht nervt es unsere Grabestille-Hörer auch, wenn wir fast jede Folge über Gentle Parenting reden, aber genau deswegen reden wir über Gentle Parenting, weil, also in allen Dokus, die ich gesehen habe, in allen Erfahrungsberichten, ich habe vor allem das meiste auf TikTok gesehen, weil dieses Breaking Code Silence ist gerade auf TikTok vor allem sehr prominent. Mhm. Und erst in den letzten Jahren überhaupt aufgekommen, dass Leute darüber reden. Also so lange ist das jetzt noch nicht so, dass die Leute ihre Erfahrungsberichte teilen. Und alle, die ich gesehen habe, hatten eines gemeinsam, nämlich, dass sie ausgeartet in Anführungszeichen sind, weil sie irgendwelche psychischen Erkrankungen vorzuweisen hatten, mit denen sie nicht wussten, wie sie umgehen sollen. Dass sie irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten oder sonstige äußerliche Einflüsse, die das alles beeinflusst hat. Und deswegen finde ich das so schlimm, anstatt deinem Kind wirklich aktiv die Hilfe zu holen, die es braucht und dich zu fragen, warum hat mein Kind jetzt diese Bewältigungsstrategien? Schickst du es in so eine Einrichtung? What the fuck? Ja,
das ist schon äußerst krank auf jeden Fall. Also man kann auch, wie gesagt, ja, nicht die Eltern verstehen, aber naja, ich finde, das ist eigentlich auch nicht zu entschuldigen. Man muss auch nicht immer alles erklären und entschuldigen. Weil wie Raffi das schon gesagt hat, sobald ich sehe, dass mein Kind irgendwie gekidnappt wird, also da und wirklich da schon gebrochen wird, dann ist doch Ende, oder? Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich empathisch bin und irgendwie in der Pädagogik arbeite. Das können doch auch andere Menschen, hoffe ich jetzt mal. Ich hoffe es. Also gehe ich jetzt von aus.
Wenn du ein Kind bekommst, dann musst du in der Lage sein, für dieses Kind sorgen zu können. Sowohl auf emotionaler als auch auf physischer Art etc. Du kannst kein Kind in diese Welt setzen. Ja, du kannst kein Kind in diese Welt setzen, wenn du nicht auf die Ressourcen zugreifen kannst oder zugreifen willst, die es braucht. Das ist vielleicht hart, aber nicht jeder
ist
in der Lage, ein Kind zu bekommen. Es ist einfach so.
Aber ganz viele Leute sind sich ja noch nicht mal darüber bewusst, dass sie die Ressourcen nicht haben. Also das.
Ja, genau, das ist es.
Also generell, selbst wenn man reflektiertes Elternteil ist, ist es ja doch so, dass man gewisse Denk- und Verhaltensmuster einfach mitbringt, die man auch nicht ganz ausschalten kann. Und in dem Moment, wo man drüber reflektiert, ist schon der erste Schritt getan. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die zu dem Punkt gar nicht kommen und gar nicht sich bewusst sind, dass sie vielleicht ein Fehlverhalten haben oder ein Verhalten haben, was ihrem Kind schadet. Und
ja, manche Menschen sehen ja auch dann nur das Kind als Problem und nicht, dass das Problem ein Zeichen dafür sein kann, dass auch was im Familienkontext nicht stimmt und beschäftigen sich dann auch nicht damit. Und das finde ich halt immer auch äußerst schwierig.
Ich würde das fast sogar noch eine Stufe weiter sagen und sagen, Eltern sehen ihre Kinder als Besitztümer.
Ja.
Weil, klar, vielleicht macht das Kind irgendetwas, was du als schlecht ansiehst. Aber das ist ja auch wieder so eine subjektive Haltung. Nur weil dein Kind feiern geht, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Kind ist. Nur weil dein Kind Spaß hat, heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Kind ist, nur weil es dir nicht passt, dass dein Kind Spaß hat. Weißt du, das Kind ist ja nicht dein Eigentum, es ist immer noch ein eigenständiger Mensch.
Ja.
Aber das sehen so viele Leute nicht.
Ich denke, es ist halt auch oft so, dass, besonders jetzt mit dem Generationenkontext, ne, dass die Eltern halt versuchen, irgendwie durch ihre Kinder zu leben und, weißt du, die wollen halt dann, dass die Kinder das machen, was sie nicht machen konnten, als sie Kinder waren. Und das ist zum Beispiel jetzt auf die Uni gehen und ein gutes Kind sein und studieren und dann einen guten Job und so. Wenn die Eltern halt nur, keine Ahnung, mit 12 schon angefangen haben zu arbeiten und ihr ganzes Leben nur gearbeitet haben. Weißt du, was ich meine? Und dann werden sie halt immer strenger und strenger und bemerken nicht, dass sich ja das ganze Umfeld geändert hat.
Ja.
Und ja.
Ich glaube, da gibt's irgendwie tausende Theorien dazu, warum es dazu kommt. Aber ich bin lange nicht mehr so eine krasse Story, die mich so mitgenommen hat, irgendwie, merke ich gerade. Weil es wurde immer heftiger und heftiger. Auch dieses mit den vier Kreuzen für die Abtreibung, die das
Mädchen,
das fand ich, glaube ich,
eines der schlimmsten. Ich hatte so eine Gänsehaut.
Ich habe also schon wieder eine Gänsehaut, wenn du es nur ansprichst.
So sick, ey.
Das sind alles Sachen, wo du dir denkst, wie kann man aktiv solche Traumata verursachen? Das sind doch krasse, traumatische Erfahrungen für Kinder und Jugendliche mit formbaren Gehirnen.
Jo.
Wie kann man sich das ausdenken und sagen, jo, das ist eine gute Idee?
Ja, das.
Ich denke, dass viel auch mit Schuldzuweisung zu tun hat, weißt du? Dass halt auch bei diesen mit Vergewaltigung und solchen Sachen, dass die dann halt sagen, ja, da bist du selber schuld dran und deswegen musst du es jetzt nochmal erleben und keine Ahnung. Oder eben auch mit den Kreuzen und so.
Sind denn da irgendwelche, sag ruhig erst zu Ende, Brian, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, also ich wollte nur noch die ganze Zeit schon mal anmerken, wie sauer mich dieses ganze Thema macht einfach. Ich bin so wütend, die ganze Zeit schon. Und ich weiß einfach nicht, wie man sowas vertreten kann, weißt du? Also irgendwer muss ja erstmal auf die Idee gekommen sein, so eine Institution zu öffnen.
Ja.
Wie kann man so krank sein?
Sind denn da irgendwelche Strafen mal verhangen worden für die Leute? Also,
ich weiß natürlich nicht zu jedem einzelnen Fall, ob da Strafen verhangen wurden, aber durchschnittlich eher nicht.
Okay, dann bin ich voll bei Brandon. Also da bin ich dann auch noch wütender, weil dann wäre es irgendwie so ein bisschen Gerechtigkeit, aber das ist halt irgendwie auch alles, ja.
Also ich denke, die meisten gab es keine Gerechtigkeit. Für die, die dann wirklich gestorben sind in diesen Einrichtungen oder durch diese Einrichtungen, die haben Strafgelder aufgebrummt bekommen. Vielleicht wurde die Einrichtung geschlossen. Vielleicht,
das eine, was du gesagt
aber an
hattest,
sich wurde niemand dafür zur Verantwortung gezogen.
Ja, nee, das eine, was du gesagt hattest, mit $10,000 oder was, wie rechtfertigst du, dass das Leben von einem Kind $10,000 wert ist?
Das ist übel. Habe ich mir
das
auch
ist gar nichts.
Übel.
Nichts ist das.
Das ist eher noch ein Schlag ins Gesicht.
Das Ding ist, dass wir uns jetzt noch so in einer Zeit zwischen Generationen befinden, wo halt, ich sag jetzt mal, diese Boomer- und Gen-X-Generation noch Kinder haben, die in dem Alter sind, die in solche Einrichtungen kommen können. Und man möchte ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber das sind die Generationen, die immer noch dieses Mindset verfolgen, ja, ich musste da durch und mir hat das nicht geschadet.
Ja, ja.
Womit ich sowieso schon so viele Probleme habe mit
meine
so einem Satz. Aber okay.
Ist ja nicht so schlimm.
Übel. Also ich meine, erstens, guck dich an, natürlich hast du Schaden davon gezogen. Und zweitens, wenn du denkst, dass dein Kind genauso leiden muss wie du, einfach nur weil du da durch musstest, dann solltest du kein Kind haben, weil du solltest immer das Beste für dein Kind wollen. Aber okay, naja. Und das sind Leute, die solche Einrichtungen immer noch unterstützen und denken, das ist eine gute Idee. Ich habe ja vorhin gesagt, dass in den Interviews auch mit Eltern gesprochen wurden, die immer noch hinter der Sache stehen. Da war ein Vater, der hat seine Tochter in diese Einrichtung gesteckt. Und die Tochter hat sich dann in einem Interview verweigert. Warum, ist nicht bekannt, aber man kann sich ja seine eigenen Gedanken darüber machen. Und der Vater ist dann in diesem Interview richtig wütend geworden, als sie von Erfahrungsberichten von anderen Kindern erzählt haben, darüber, was in diesen Einrichtungen wirklich abgeht, weil er sich dann angegriffen gefühlt hat von der Interviewerin.
Ja, für seine Entscheidungen halt, ne?
Ja, solche Leute, die reagieren nicht reflektiv. Er stand am Ende dieses Interviews immer noch auf der Seite, meine Entscheidung war richtig.
Herzlichen Glückwunsch, ey. Was ein Typ.
Genau, und das sind halt so Sachen. Genau deswegen wird diese Troubled Teen Industry noch eine ganze Weile leben, weil wir in dieser Zeit zwischen Generationen sind. Und die Generation, die gerade Kinder hat, die in dem Alter sind, ist halt die Generation, die nach dem Motto lebt, wenn ich da durch musste, muss mein Kind da auch durch.
Ja, es gibt auf jeden Fall viele, die noch so denken. Und man kann nur hoffen, dass irgendwie durch, ja weiß ich nicht, Aufklärungsarbeit oder auch Weitergabe von guten Erziehungsmustern vielleicht, dass sich mit den Jahren ein bisschen einpendelt.
Ja, also ich denke, wir sind da schon mal auf einem guten Weg, weil man kann ja sagen, was man will, man kann den Eltern die Verantwortung dafür geben, aber ich bin mir auch sicher, dass ein Großteil der Eltern wirklich, genuinely, nicht wissen, was dort abgeht und wirklich, wirklich denken, sie tun ihren Kindern was Gutes. Ja. Und dadurch, dass jetzt dieser Hashtag Breaking Code Silence so prominent ist und Leute anfangen, darüber zu sprechen, auf TikTok, auf Plattformen, die halt einfach modern sind, wo sie gerade die Zielgruppe erreichen, die erreicht werden muss, vielleicht kann man das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Man muss halt drüber reden.
Ja, und ich finde auch, selbst wenn man als Elternteil merkt, und ich glaube, das ist halt auch oft eine schwere Überwindung, vielleicht bin ich bisher mit meinem Kind nicht gut umgegangen, habe es vielleicht auch geschlagen. Aber dann denke ich mir, in meiner Arbeit, wenn ich dann halt sehe, Eltern denken darüber nach, ihr Verhalten zu ändern, ist das halt immer noch besser, als wenn halt gar nichts passiert. Weil, ja, man kann sich halt immer ändern, ne? Also.
Ja, ich denke, an dem Moment, wo die Selbstreflexion anfängt, kann man über einen weiteren Weg nachdenken. Davor ist es einfach unmöglich. Ja. Man muss selbstreflektiert sein, um irgendwie was Positives zu erreichen.
Jess, ich habe eine Frage, diese Dokus, ne? Die wirst du uns wahrscheinlich auch senden, damit wir die alle mal nachsehen können. Also sind die frei zugänglich oder muss man die irgendwie zahlen oder so?
Nee, die sind auf YouTube, die ich geschaut habe, und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der TikTok hat oder allgemein Internet Access, einfach mal den Hashtag Breaking Code Silence einzugeben und da die Videos zu schauen, weil das ist meistens Videos von wirklichen Überlebenden dieser Industrie, die erzählen, was sie da durchmachen mussten. Also einfach der Hashtag Breaking Code Silence eingeben und suchen, aber ich gebe euch auf jeden Fall die Links zu diesen YouTube-Dokumentationen.
Okay, super. Ja, das ist gut. Ja, ich habe auch seit gestern TikTok nach 800 Jahren habe ich es mir mal gemacht und habe direkt den Hashtag True Crime irgendwie abgespeichert. Nennt man das so bei TikTok? Keine Ahnung.
Sag mal, so kannst du sagen, glaube ich, ja.
Ey, die Leute denken bestimmt, ich bin irgendwie 48 oder so. Ja, aber da werde ich dann mal auf jeden Fall rein gucken. Auf jeden Fall ein großes Kompliment für diese Folge. Super spannend. Raffi und ich haben uns heute gefragt, oder ich war mir eigentlich ziemlich sicher, Jess, ob du das professionell machst, so Geschichten einlesen. Weil
I wish.
Ich war mir auch nicht ziemlich sicher.
Aber hast du eine Sprachausbildung? In irgendeiner
Nein.
Weise?
Nein.
Ah, krass, weil ich...
Ich habe in der 5. Klasse mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen.
Ja, weil du, also... Ich habe als Jugendlicher viel Theater gespielt und also da auch mit professionellen Schauspielern immer mal wieder zu tun gehabt und kenne jetzt auch Leute, die das machen, und auch so im Amateurbereich, es gibt, man hört dann, dass Leute eben... Also, wie soll ich das sagen? In der Sprachausbildung, also bei Schauspielern hört man das ganz krass. Es gibt aber auch andere Leute, die viel mit Sprache zu tun haben. Man hört das, wenn Leute bewusst sprechen. Und ich finde, du hast eine sehr, sehr deutliche Aussprache dafür, für jemanden, der jetzt nicht bewusst irgendwie, weiß nicht, eine Rhetorikausbildung oder eine Theaterausbildung oder sowas hat.
Dankeschön, da werde ich ganz rot, oh mein Gott.
Wir sehen ja zum Glück, die Kamera
sieht aus. Ich spür's durch den...
Ab, Super, dass das kein Videopodcast ist.
Ja, also an der Stelle auch echt eine große Empfehlung an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich denke, ihr seid eh alle schon da bei Jess und Bren. Aber wenn ihr noch nicht da seid, dann jetzt auf jeden Fall rüberhüpfen, weil Jess und Bren da immer echt super, was heißt super, spannende Geschichten erzählen, die auch oft, finde ich, einen tiefgründigen Hintergrund haben. Und natürlich auch was zum Gruseln. Und das finde ich immer zwischendurch ganz schön. Muss ich wirklich euch beiden mal ein Kompliment machen. Seit wann macht ihr das eigentlich? Seit wann gibt's euren Podcast?
Unseren Podcast? Nein, uns gibt es, die erste Folge war, glaube ich, entweder am 13. oder 15., weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ab Mai 2021. Mai 2021, genau.
Ja, doch, genau. Doch, ja. Mhm.
Was ist denn eure Lieblingsfolge von euch, die ihr jetzt den Ofenkäse-Crimes Leuten empfehlen würdet?
Das ist schwierig.
Ganz schwierig. Also ich weiß, was unser Discord sagen würde. Die werden ganz einstimmig bei Lynn. Ich weiß zwar nicht, welche Nummer die Folge hat, aber Lynn.
Ich auch nicht.
Das ist also relativ ganz aktuell, ehrlich, ne? Ich meine, in den letzten 5 bis 6 oder so drin, kann das sein? Ich habe sie gestern gesehen.
Nee.
Ich glaube, die ist irgendwo in den 60ern ist die irgendwo. Kann das sein?
Das kann sein.
Okay.
Aber ich würde sagen, auf jeden Fall Lynn.
Ja.
Einfach, weil so viele Leute diese Geschichte so hart gefeiert haben.
Ja.
Also, ich glaube, das wäre so die Community-Empfehlung.
Ja.
Und von mir persönlich, ich würde vielleicht einfach aus reinem Egoismus sagen, die Folge Anderen geht es schlechter, einfach weil das so viel Spaß gemacht hat, die zu vertonen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Leuten gefallen könnte.
Und deine,
Brand? Da hast du recht, ja. Das ist so schwierig zu sagen, weil wir haben so viele verschiedene Folgen gemacht. Und also es gibt natürlich ein paar Folgen, die mag man ein bisschen mehr als ein paar andere Folgen, ne? Besonders so die ersten, da ist man so, die muss ich mir nicht unbedingt anhören. Aber jede Folge hat halt irgendwie was Spezielles dabei, ne? Ich weiß nicht. Also ich fand eigentlich die Dullahan-Folge richtig nice.
Oh ja,
die ich
aber ich
noch
fand
nicht
auch, Gott, was war die Dear David war auch richtig krass.
Die habe ich gehört.
Ja, ja,
die
ja, das
war
stimmt.
Gut. Die war sehr gut. Mega. Ja. Raffi, hast du eigentlich schon mal eine Folge Grabesstille gehört?
Nein, ich bin ja nicht so der
Exposed.
Jetzt muss er ran beim nächsten Mal.
Ich oute mich ja auch gerne. Ich höre ja gar nicht so viel True Crime, deswegen.
Du bist eigentlich.
Weißt du, ich oute mich auch gerne. Ich höre gar nicht so viel Podcast.
Nee, also same. Ich höre fast gar keinen Podcast.
Ich höre so 3 Podcasts.
Einzige Podcast, in Anführungsstrichen, den ich höre, ist Off the Ball, ist so eine irische Sportsendung. Und wenn da 1 oder 2 Rugby-Experten, die ich gut finde, ihren Senf zu geben, das höre ich. Aber das ist halt irgendwie alle 2 Wochen oder so.
Oha, das ist wirklich eine ganz andere Richtung.
Oder ein bisschen speziell.
Übel.
Und ab heute hörst du auch Grabesstille.
Und ich werde mal einen Grabesstille machen. Ich werde mir den Lynn-Fall mal anhören. Wenn das so eine Community-Empfehlung ist, dann höre ich da mal rein.
Wir können den auf einer längeren Autofahrt
zusammen. Das auf jeden Fall.
Ja. Und auf vielleicht jeden Fall gefällt dir, dass es kein Fall ist, sondern eine Creepypasta. Vielleicht
ja.
Stimmt dich das positiver da gegenüber.
Nee, ich glaube.
Und es werden keine Kinder geschadet.
Ich glaube, Raffi.
Ja, ich habe extra keinen Fall mit Kindern gesagt jetzt, ja?
Ja, danke, danke.
Ich glaube, Raffi ist nicht so davon begeistert, wenn wir Creepypasta haben, wenn du mich an den ganzen Abend beruhigen musst.
Ja.
Ich gebe es jetzt zu, ich gucke, wenn Raphael nicht da ist, unter mein Bett.
Oh.
Also, wir hatten es letztens erst, ich habe auch unter mein Bett geschaut.
Ja.
Ja. Ist keine Schande dabei, aber das ich muss sagen, also, nach Lynn, selbst uns alte Hasen hat diese Geschichte gekriegt.
Oh, jetzt bin ich.
Also, ich habe nach Lynn erstmal eine Nacht richtig, richtig mies geschlafen.
Oh,
ich
nee.
Bin die ganze Zeit aufgewacht.
Oh, jetzt sind wir hyped. Ja, ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, müsst ihr aber noch durch was durch quasi.
Oh boy. Oh,
durch unsere Kategorien. Und ihr habt euch bestimmt.
Oh, ich liebe die Kategorien.
Ich werde sie euch einfach vorstellen, aber ihr kennt sie, oder?
Wir machen ja nicht immer alles, sondern meistens nur eine.
Aber die Mädels dürfen sich
Angst.
Was aussuchen, oder?
Ihr dürft euch was aussuchen.
Oder soll ich es nochmal erklären, was es gibt? Wäre euch das lieb?
Du kannst es gerne nochmal erklären, weil vielleicht hüpfen ja auch ein paar Grabesstille-Fans hier rüber.
Okay, also bei uns gibt's die erste Kategorie, die es seit Anfang an gibt und immer noch sehr beliebt ist. Und die singen wir immer ein und das ist die
Guilty Pleasure.
Das war sehr gestöhnt, ja. Raphael.
I love it.
Das war echt Gänsehaut. Gestöhnt.
Das war richtig cool.
Die Mädels werden schon nervös.
Das ist ASMR.
Raffi. Das ist richtig. Raffis Fantasy Voice auf jeden Fall. Dann haben wir noch unsere
Mannes.
Weil uns wirklich immer ganz viel.
Also hauptsächlich dir, wenn man
ja,
ehrlich ist.
Ja, ich bin einfach so clumsy. Das ist ganz schlimm. Also da kann man dann was Peinliches oder Tollpatschiges erzählen oder
aus
einfach.
Unserem Life.
Ja. Was einem so Doofes im Alltag passiert. Und neuerdings gibt's noch die
Overrated,
Underrated.
Das machen wir eher selten.
Das machen wir eher selten. Das ist
auf jeden Fall vielleicht die kontroverseste, weil da diskutieren wir meistens.
Ja, ich habe immer Angst, dass die Leute mich canceln im Internet dann. Weiß ich nicht, wenn ich sage, dass Liam Hemsworth nicht hot finde oder so.
Mhm.
Ja. Und Jürgen Vogel hot finde, so. Dann so, was ist mit dir?
Ich erinnere mich an die Folge. Ich musste googeln, wer Jürgen Vogel ist. Natürlich kenne ich den, aber ich konnte ihn jetzt nicht vom Namen her zuordnen.
Du hast kein direktes Bild vorm Kopf, ne?
Ich hatte kein direktes Bild vorm Kopf. Und ich muss sagen, ich saß da am Bahnhof und habe nach dem gegoogelt, weil ich dich halt gehört hatte im Zug. Und ich musste dir zustimmen. So.
Aber was hat der?
Auf irgendeine verschrobene Weise ist er hotter als Liam Hemsworth. Ja.
Tell you, girl.
Ich stimme dir zu. Ich finde Liam Hemsworth einfach nicht hot.
Danke.
Miley Cyrus auch nicht mehr.
Hat der nicht gesagt.
Doch. Die she pulls my strings.
Okay, also, ich lasse Brandon Vortritt.
Ja, aber du musst ja das vorgeben. Gott.
Ach so, nee, die Mädels.
Ja, was bekomme ich denn?
Ach so.
Ich muss, gib was vor.
Nein, gib mir was, ich kann mir nichts aussuchen sonst.
Ich glaube, ich gebe dir ein, was ist dein Guilty Pleasure, Brandon? Hast du eins?
Eins?
Hau eins raus. Oder zwei.
Dein guiltigstes, pleasurigstes Guilty Pleasure.
Also ich hab, denke ich, viele Guilty Pleasures, aber ich weiß immer nicht, ob mir direkt was einfällt. Aber ich habe heute erst, ich war auf TikTok unterwegs und dann habe ich direkt erstmal was gemacht, wo ich mir dann dachte, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich in meinem Alter immer noch jeder macht, aber ihr kennt doch diese richtig dummen Online-Quizzes.
Ja.
BuzzFeed, ne? Ja.
Ja, ich mach jedes. Jedes Quiz, was ich irgendwie finde. So, welches Brot bist du? Ich mach jedes Drecksquiz, was ich finde, mache ich. Ich kann
War's
nicht
das
ohne.
Das Poet Soldier King Quiz?
Ja, das habe ich auch gemacht.
Und welches
Brot bist du, Ren? Ich bin ein sehr, sehr langweiliges Dinkelweißbrot.
Lecker.
Oh.
Ja, aber ich mache auch gerne Dinkelbrot.
Ich hätte dich auf Pumpernickel geschätzt.
Pumpernickel? Die Audacity!
Ja, weil okay,
how dare you? Wenn, dann bin ich Ciabatta, okay?
Nein, das wäre rassistisch. Nein, du bist Pumpernickel, weil du bist
Bitte.
Speziell, aber die Leute, die dich lieben, lieben dich abgöttisch.
Oh.
Befehl's.
Oh, ich krieg Diabetes. So süß. Ja, das finde ich ein sehr liebenswürdiges Guilty Pleasure, Bren.
Aber Jess, was ist denn dein Internet Guilty Pleasure, wo wir jetzt bei der Kategorie sind?
Oh, ich hätte fast eher ein Oh Money als ein Guilty Pleasure.
Ich hätte mal gern gesehen. Oh, ich habe auch ein ganz aktuelles.
Darf ich die Kategorie wechseln?
Ja, gönn dir.
Okay, also mein Oh Money läuft auf meine Tollpatschigkeit zurück, denn ich war letztens im Lidl und da hatten die Häagen-Dazs im Angebot. Und ich habe mir drei Packungen solcher Becher Häagen-Dazs eingepackt und bin damit nach Hause gefahren. Und wir haben drei Gefrierfächer, eins im halt Erdgeschoss, eins im Keller und eins im Obergeschoss. Und ich war unglaublich faul an dem Tag und ich war zu faul, in den Keller oder ins Obergeschoss zu laufen, um meine Eiscreme da zu verstauen. Und deswegen habe ich das in das Gefrierfach im Erdgeschoss gestopft. Ich habe vielleicht gesehen, vielleicht habe ich gesehen, dass die Tür nicht ganz zuging.
Oh no.
Oder beziehungsweise aufgesprungen ist.
Oh nein.
Aufgesprungen. Nein, aber ich hatte sie dann wieder zugedrückt und dann war sie 10 Sekunden lang zu und ich so, okay, 10 Sekunden passt. Super.
Ja. Leider nein.
Und dann bin ich halt schlafen gegangen. War am nächsten Tag in der Uni und dann kam ich nach Hause, musste sehen, dass mein ganzes Gefrierfach abgetaut war, weil halt die Tür aufgegangen ist und da musste ich alles, was in diesem Gefrierfach war, halt verwenden und ja, meine Nachbarn haben sich gefreut, weil die dann sehr viel Essen bekommen haben.
Das heißt,
haben.
Es gab Tiefkühlbrokkoli mit so Eiscremesuppe. Weißt du, wenn man als Kind so lange im Eisbecher gerührt hat, bis dann nur so eine Suppe ist.
Ja, also die Eiscreme musste ich dann leider wegwerfen, weil du kannst ja nicht wieder einfrieren, dann schmeckt das halt nicht mehr. Aber alles andere in diesem Gefrierfach konnte ich noch verwenden. Ja,
zum Glück.
Und
gut. Immerhin.
Oh Mann, das ist echt irgendwie traurig.
Ja, da dachte ich mir auch, oh Mann, ey. Es ist traurig, ja. Warum bin ich so...
Oh, das arme Eis, ey.
Mir ist gestern ein unverschuldetes Omane passiert, aber es ist trotzdem ein Omane. Also wir waren eingeladen auf einer Party.
Naja, wir waren nicht wirklich...
Wir waren eingeladen. Also die Vorgeschichte ist so, unser Drummer hat eine Freundin, die kenne ich auch, aber wir sind, also das flüchtig. Würde die als entfernte Bekannte bezeichnen. Obwohl die ganz lieb ist. Hallo Martha, alles Gute nachträglich. Und wir hätten da spielen, also wir wurden gefragt bei unserem letzten Konzert, ob wir da spielen wollen, aber dann haben wir das doch nicht gemacht und wir waren dann aber trotzdem eingeladen, halt zu der Feier zu kommen, wo wir da halt eigentlich niemanden kannten, außer halt den Drummer meiner Band und so ein bisschen die eine Gastgeberin.
Also aber eigentlich kannten wir fast keinen.
Genau, Katja und ich sind dann da gestern hin und genau als Geschenk konnten wir, die hatten quasi so eine Box aufgestellt, da konnte man Geld reintun für die Getränke und das war dann quasi, damit war das Geschenk abgegolten. Alles easy, war ja auch einfach für uns, wir mussten uns nichts aus den Fingern ziehen und wir sind mit dem Bus hingefahren und ich hatte, das war ein bisschen blöd, ich hatte nur ein Fuffi, was ein bisschen too much gewesen wäre und ein Zwanni.
Fun Fact, das ist mein Geld und ich krieg noch Geld von
dir zurück.
Das
war das, was ich einstecken hatte. Und ich habe mir eine Karte gekauft und habe aber, also ich habe nicht dran gedacht, dass ich den Zwanni ja da reinwerfen will. Und die Karte hat irgendwie 3 € gekostet und der Busfahrer hat mir dann so, ich weiß nicht, um die 15 € Wechselgeld in 2 2-Euro Stücken und den Rest in 50 Cent Stücken gegeben.
Oh nee.
So, und dann musste ich irgendwie heimlich dieses ganze Kleingeld in diese Kiste reintun. Mir ist das dann auch auf den Boden gefallen. Ich glaube, die Gastgeberin hat es auch mitbekommen. Super peinlich. Aber wir hatten kein anderes Geld, aber ich wollte auch jetzt nicht direkt einen Fuffi da rein tun.
Vor allem, wie unangenehm, weißt du, wir sind schon so halb, haben wir uns auf diese Party noch so eingeladen und dann nur diese 50 Cent Stücke.
Und das sind jetzt halt um die 20, 50 Cent Stücke und noch so ein paar 2 € Stücke drin. Das ist wirklich ganz unangenehm mir gewesen. Aber es ging nicht anders.
Also ich glaube, ich hätte eher den Fuffi reingesteckt und geheult, dass ich so viel Kohle für einen Geburtstag,
nee,
wo ich keinen anstatt
sorry,
die 50 Cent Stück.
Ich muss der Martha nochmal
schreiben. Nee, ich hätte auch das Kleingeld genommen.
Ich auch. Wir sind arme Studenten, wir können keinen Fuffi hergeben.
Nee.
Also, nee, Mann, Kleingeld.
Ja.
Kommst du frisch vom Pfandflaschen holen.
Das ist echt ein Omane, Raffi.
Ja.
Vor allem, wie du im Bus gesessen hast und gesagt hast, Kathi, jetzt habe ich so viele 50-Cent-Stücke, was gehen wir denn gleich in die Geburtstagskasse, ey? Jo, die 50-Cent-Stücke.
Mein Geldbeutel war nicht so schwer sonst, wie an dem Tag. Vor allem der Busfahrer so ganz, ganz cool, hat immer so 1, 2, 1, 2, 1, 2, bestimmt so 20 Sekunden lang nur so 50-Cent-Stücke rausgedrückt und ich stand da, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich habe erst nach den ersten so 4 oder 5 €, die er mir so gegeben hat, dann gecheckt, dass er mir wirklich...
Warum hast du nichts gesagt?
...halt legit 10, 12 € in 50-Cent-Stücken gegeben hat.
Geil. Vielleicht war der out of Scheine.
Ja, der hat auch schon meinen Schein angeguckt und schon hat so gemerkt, wie kurz so scheiße.
No.
Hallo.
No.
Katja, hast du noch irgendeinen...
Ja, mein Omane liegt schon, ich überleg mal kurz, wie viele Jahre zurück. Wann waren wir in Irland gewesen? 2018?
18, ja.
Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich 3 Lieblingstiere habe. Es sind, Lieblingstier Nummer 1 ist Esel, dann kommen Hunde und dann kommen Robben.
Oh.
Ja, weil... Oh. Robben sind eigentlich Hunde im Meer. Naja, egal. Auf jeden Fall waren wir dann in Irland und wir waren da in so einem total schönen Haus am Meer, wo wir...
Airbnb war das.
Airbnb, genau, wo wir gezeltet haben. Und ich hatte zu der Zeit ganz schlimme Blasen unter den Füßen und du warst irgendwie unterwegs und ich bin halt in diesem Haus geblieben und da waren auch, Ferngläser?
Ja.
Heißt es so, ja. Ferngläser. Also habe ich mir ein Fernglas genommen und wollte so aufs Meer rausgucken. Und dann habe ich dieses Fernglas angesetzt und ich dachte, today is my lucky day, weil ich dann in der Ferne 2 Seerobben gesehen habe.
Also auf einer Insel, da war eine Insel.
Genau. Und dann war ich so happy und habe halt 2 Stunden auf diese zwei Seerobben geguckt. Es war nicht zwei Stunden, aber es war bestimmt eine Stunde, weil ich war so, oh mein Gott, endlich sehe ich Seerobben live, so. Und dann dachte ich so nach einer Stunde, süß, schon weird, dass die sich nicht bewegen, diese Seerobben. Aber gut, vielleicht schlafen.
Oh nein.
Und dann, oh Mann.
Ey. Und dann kam Raffi. Hast du da durchgeguckt?
Nee, du hast mir das, ich war wandern, ich habe die nächste Etappe gemacht und du hast mir das danach erzählt.
Ja, genau, der kam so nach Hause und ich habe gesagt, oh Raffi, voll süß. Und ich habe heute endlich, du kennst mich ja, wenn ich mich freue, Raffi, dann bin ich ja total euphorisch. Und dann hat er so geguckt und meint so, Kathi, das da hinten, ne, das sind Felsen. Und also graue Felsen. Also ich habe einfach original eine Stunde auf Felsen geguckt. Das waren keine Seerobben gewesen. Und das hat mich so traurig gemacht. Aber auch gleichzeitig so froh, dass ich mich eine Stunde über Felsen gefreut habe.
Das ist so dumm, ey. Weißt du bist dann einfach leicht zu begeistern. Das ist schön.
Das ist so traurig. Oh Mann.
Du hast in dem Urlaub aber
ich finde das
gesehen.
Sehr süß.
Das stimmt. Wir sind danach noch so Kajaken gegangen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, fand ich das scheiße, weil ich glaube, wir haben die Robben da echt gestört. Die sahen so aus, ach fuck, Alter, jetzt kommen hier wieder so Touris mit ihren Kajaken zu unserem Ding.
Oh, oh nein.
Und ich glaube, das war nicht so gut, was wir da gemacht haben. Außerdem hatte ich Angst,
also,
dass wir ins Wasser fallen.
Ich glaube, du bist ja eh nicht Kajak gefahren. Ich habe das Kajak ja gefahren, weil du sobald irgendwo in der Ferne der erste Robbenkopf aus dem See und Kopf aus dem Wasser geguckt hat, warst du so, oh, und hast das Paddel hoch und ich dachte,
oh Mann, ey. Ja, das ist echt verrückt, war das. Aber auch schön, trotzdem. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ihr heute bei uns so Gast, das klingt so, als ob, das klingt so entfremdet irgendwie. Ich finde, ihr seid mehr als Gäste, ihr seid Kollegen, oh. Kolleginnen, super tolle Menschen auch einfach und wir schleimen jetzt hier oh. mal auch rum und sind ganz froh, dass es so tolle Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen gibt und ihr seid auf jeden Fall unter unseren Top-Herzens-Podcast-Menschen. Raffi verdreht die Augen.
Dankeschön.
Der verdreht die Augen.
So. Ich
verdreh nicht die Augen. Der verdreht voll die Augen. Ich sag's euch, der verdreht die Augen. Ich bin aber, ich meine das ernst.
Ich
sag
weiß,
sowas.
Du meinst das ernst. Ich weiß,
bei mir
das
ist
ernst,
das nie so heuchlerisch. Heuchlerisch? Heuchlerisch?
Geheuchelt.
Geheuchelt gemeint. Ja.
Heuchlerisch
gehechelt.
Gemeint.
Wir kaufen dir das ab, Kathi.
Ja, danke. Das ist sehr nett von euch. Und vielleicht kann man ja auch schon sagen, wir treffen uns jetzt gleich schon wieder. Das klingt weird, wenn die Leute das hören. Deswegen sage ich das extra so. Bis dahin können wir uns gemeinsam verabschieden. Wisst ihr, wie wir uns hier immer verabschieden?
Erzähl es für die Leute, die neu da sind.
Okay, ihr müsst versuchen mitzumachen. Wir sagen immer 3, 2, 1. Jetzt müsst ihr es sagen.
Oh, oh. Jetzt müssen wir auch noch Dialekt machen. Ja. Okay, okay. Wer zählt?
Das kann ich nicht machen.
Das kannst du.
Natürlich kannst du das.
Schöwa.
Kann ich nicht, kannst du mir das singen. Kannst du mir das mal in Lautschrift aufschreiben?
Also, schön war, das kriegst du noch hin.
Schön, wie schön, tschüss. Schön war, so schön war.
Schön war.
Ja, versuch mal. Drei, zwei,
nein, wir schaffen das. Okay, wir schaffen das.
Schön war.